Ganz herzliches Willkommen von mir an euch. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam in die Predigt starten können. Wen macht die Hitze genauso K.O. und schlapp wie mich? Okay, es sind fast alle. Das ist die Frage bei denen, es nicht so ist. Was ist euer Geheimnis? Vielleicht solltet ihr einen Vortrag halten, um zu sagen, wie macht ihr das, dass das bei euch anders ist. Okay, schaffen wir trotzdem gemeinsam die Predigt. Ja, okay. Ich hoffe es. Okay. Draußen an dem Tisch gibt es Getränke und Erfrischungen. Danke für Petra und Michael, die das vorbereitet haben. Macht bitte auch während der Predigt gerne Gebrauch davon. Ihr dürft gern während der Predigt aufstehen, euch was zu trinken holen, damit ihr wenigstens dadurch gut erfrischt und versorgt seid. Wir haben nicht mehr die Predigtreihe Hydration Break, aber das, was da begonnen hat, nämlich Erfrischungen während dem Gottesdienst, wollen wir doch beibehalten. Das ist sehr, sehr gut. Holt euch da was, erfrischt euch. Ich habe auch noch hier ein Glas. Guck mal gleich am Anfang noch einen Schluck. Ah, und dann kriegt man das vielleicht besser heute über die Bühne. In meiner letzten Predigt, die ich hier gehalten habe, da sprach ich über 1. Korinther 10, wo Paulus die Rettung des Volkes Israel durch Mose verglichen hat mit der Rettung von uns durch Jesus Christus. Und dann war ich auf dem Royal Rangers Camp, auf dem Zeltlager, und da war auch das Thema Exodus, also Auszug aus Ägypten, Mose. Und da mich das ganze Thema gedanklich immer noch beschäftigt, möchte ich heute einen weiteren Aspekt daraus anschauen mit euch. Die Hauptaussage meiner letzten Predigt war folgende. Die größte Gefahr für uns sind nicht etwa leidvolle Umstände oder fehlende Erkenntnis, sondern ist ein ungehorsames Herz. Wer von diesem Satz schon irritiert oder vielleicht gar provoziert ist, dem empfehle ich vielleicht, die Predigt nochmal nachzuschauen. Das ist online auf unserer Homepage möglich, Werbung in eigener Sache, wo ich darauf eingegangen bin. Warum das Paulus so treffend in dieser Predigt zum Ausdruck gebracht hat, nicht etwa die größte Gefahr sind, nicht etwa die leidvollen Umstände, ganz egal, wie sie aussehen mögen, sondern ist für uns ein ungehorsames Herz, weil das uns letztlich ins Verderben führt, machen wir es ganz einfach. Und heute Morgen soll es ebenfalls um unser Herz gehen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, genau die nächste Folie. Es geht um ein hartes oder ein weiches Herz. Es soll darum gehen, also um unser Herz und wie dieses durch Umstände, aber auch vor allem durch das Wirken Gottes verändert werden kann. Und dies werde ich heute Morgen aufzeigen anhand von Mose als positives Beispiel und anhand von Pharao als negatives Beispiel. Wenn die Bibel von unserem Herzen spricht, meint sie nicht nur einfach unsere Gefühle. Das Herz steht für unseren gesamten inneren Menschen in der Bibel, für unser Denken, für unser Wollen und unsere Haltung Gott gegenüber. Die Bibel spricht meistens von zwei unterschiedlichen Zuständen, nämlich von einem harten Herz oder von einem weichen, einem empfänglichen Herzen. Sowohl Mose als auch der Pharao hören beide Gottes Reden. Beide erleben Gottes Macht auf eindrückliche Art und Weise, aber ihre Reaktion darauf, die könnte unterschiedlich oder gar nicht sein, gar nicht unterschiedlicher ausfallen. Und die Frage, die sich deshalb heute Morgen stellt, ist nicht nur, wie war das mit Mose und wie war das mit dem Pharao, sondern auch, wie reagiert mein Herz, wenn Gott zu mir redet? Und daraus ergibt sich Folie 3 folgende Predigtstruktur. 1. Punkt, die Reaktion auf Gottes Reden und Wirken. 2. Punkt, die Konsequenzen eines harten und eines weichen Herzens. Und 3. wie reagiert mein Herz, wenn Gott zu mir redet. 1. Punkt, also die Reaktion auf Gottes Reden und Wirken. Oft denken wir bei Mose an den Glaubenshelden. der das Meer geteilt hat und so weiter und so weiter. Aber Mose beginnt ganz anders, eben nicht als Vorbild eines weichen Herzens. Wir wissen, Mose wird von der Tochter des Pharaos im Körbchen aus dem Fluss gezogen und wächst am Königshof auf. Und als er erwachsen geworden ist, da sieht er, wie ein ägyptischer Aufseher einen Hebräer misshandelt. Und Mose, er kann sich das nicht anschauen. Er kann diese Ungerechtigkeit, die dort geschieht, nicht ertragen. Und das ist etwas Gutes, dass er das nicht ertragen kann. Denn da, wo der Pharao die Hebräer nur als Sklaven sieht, nur wie Tiere behandelt, ohne Menschenwürde, da sieht Mose ein leidendes Volk. Ein Volk, das ausgebeutet wird. Und das macht ihn wütend. Aber die Frage ist, wie geht er um mit dieser Wut? Zu was führt ihn das? Und richtig wäre gewesen, damit zu Gott zu gehen und Gott um Weisheit zu erbitten. Und dann Gott und seinen Plänen zu vertrauen. Doch das tut er nicht. Sondern seine Wut führt zu einem harten Herzen. Und er entlädt sich in einem aggressiven, gewalttätigen Verhalten, was schließlich die Folge hat, dass er den Ägypter, dass er den Aufseher totschlägt. Und das zeigt uns schon etwas von Moses Herzen. Er wollte Gerechtigkeit, aber er wollte sie auf seine Art und Weise herstellen. Er übernimmt hier selber die Rolle des Richters. In gewisser Weise sehen wir hier ein Herz, das noch nicht gelernt hat, sich Gott unterzuordnen und Gott zu vertrauen, dass Gott eingreifen kann, dass Gott handeln kann und dass Gott gute Pläne hat. Die Folge des Mordes ist die Flucht. 40 Jahre lang verbringt Mose in Midian, gründet dort eine Familie und so weiter und so weiter. Und dort beginnt Gott 40 Jahre lang an dem Herz von Mose zu arbeiten. Das Herz von Mose zu verändern. Und dann kommt diese bekannte, berühmte Szene am brennenden Dornbusch. Gott begegnet Mose, er ruft ihn bei seinem Namen, Mose, Mose, und Mose antwortet zunächst mit einem einfachen, hier bin ich. Und das ist schon mal gut. Er verschließt sich nicht, sondern er sagt, hier bin ich. Ich höre. Wow, was ist jetzt los? Er geht auf Empfang. Und dann startet aber ein relativ, ich finde, ein bemerkenswertes Zwiegespräch mit Gott. Gott sagt, Mose, geh zum Pharao. Und Mose sagt, aber ich, was, wer bin ich denn, dass ich dahin gehe? Gott sagt, Mose, ich werde mit dir sein. Und Mose sagt, aber Gott, aber sie werden niemals auf mich hören. Und Gott sagt, Mose, was hast du in deiner Hand? Den Hirtenstab. Okay, mit diesem Stab werde ich dich befähigen, meine Wunder zu tun. Und Mose sagt, aber Herr, du weißt doch, ich kann nicht gut reden. Und Gott sagt, Mose, wer hat den Menschen den Mund gegeben, damit sie reden können? War das nicht ich? Hab ich das nicht gemacht? Mach dich jetzt auf den Weg, ich werde dir helfen, ich werde dir zeigen, was du reden sollst. Und Mose sagt, ach Herr, bitte schick doch einen anderen. Mose! Und da wurde der Herr zornig, heißt es hier, auf Mose. Aber er geht auf ihn ein, er stellt ihm Aaron zur Seite, er gibt ihm eine Unterstützung, er gibt ihm einen Freund, seinen Bruder zur Seite und er gibt ihm alles, was er ihm geben kann. Mose hat Einwände, Sorgen und Ängste. Aber von diesem Moment beginnt Mose zu lernen, nach und nach Gott zu vertrauen. Sein Herz wird nach und nach weicher. Er lässt sich von Gott formen und von Gott gebrauchen. Aus einem Mann, der selbst für Gerechtigkeit sorgen wollte, wird ein Mann, der sich Gott unterordnet und Gottes Gerechtigkeit vertraut. Und das können wir auf uns übertragen. Es ist gut, einen Hunger nach Gerechtigkeit zu haben. Ich habe darüber gesprochen bei den Seligpreisungen. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran, wer da war. Dieser Hunger. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden, sagt die Bibel. Uns darf das Unrecht dieser Welt nicht egal sein. Das klingt so groß, ne? Aber wir können in unserem Umfeld anfangen. Uns darf nicht gleichgültig sein, was dort passiert. Wir sollen nicht untätig zuschauen. In jedem 10. Vers habe ich damals gesagt, da habe ich damals recherchiert in der anderen Predigt, in jedem 10. Vers der Bibel geht es um Gerechtigkeit und Verantwortung für Arme und Schwache. Das finde ich ziemlich krass, in jedem 10. Vers. Doch wir sollen nicht Böses mit Böses vergelten, sondern das Böse überwinden mit Gutem. Wir sollen durch Gottes Weisheit handeln. Und ich habe dort gesagt, in den Seligpreisungen, selig sind die Sanftmütigen. Für Gerechtigkeit sorgen durch Sanftmut. Das passt doch gar nicht zusammen. Wie geht es? Doch, es passt zusammen. Es geht, es gibt zahlreiche Beispiele, die ich heute nicht alle anführen kann. Das beste Beispiel ist Jesus, der durch Sanftmut die Welt verändert hat. Obwohl er alle Macht hätte, gehabt hätte, anders zu reagieren. Alle Macht Gottes auf seiner Seite, Legionen von Engeln und so weiter. Aber Jesus hat für Gerechtigkeit gesorgt, durch Sanftmut. Schauen wir uns jetzt mal den Pharao an. Als Mose Gottes Botschaft überbringt, antwortet er, Folie 4, wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören sollte? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Also, ich bin der Pharao, ja. Der Morgen und der Abendstern und so weiter. Ich bin so. Wer ist dieser Herr, dass ich auf ihn hören sollte? Hier zeigt sich der Kern eines harten Herzens. Er hört Gottes Reden, aber er will sich ihm nicht unterordnen. Er sträubt sich dagegen, Gott über sein Leben bestimmen zu lassen. Und Gott spricht durch Mose: Lass mein Volk ziehen. Nein. Lass mein Volk ziehen. Nein. Lass mein Volk jetzt ziehen. Nein. Lass mein Volk jetzt ziehen. Nein. Und sein Herz wird härter und härter und härter und härter. Und nach jedem Reden Gottes, nach jeder einzelnen Plage, lesen wir, dass das Herz des Pharaos sich verhärtet oder weiter hart blieb. Eine kurze Übersichtsfolie, Folie 5, ist alles sehr kleinteilig. Ihr müsst es nicht alles lesen, ich werde auch nicht alles lesen. Ich möchte damit nur eine Sache kurz zeigen. Wir sehen hier die Plagen und sehen, dass nach jeder Plage es ein Vers gibt, wo es darum geht, dass sich das Herz des Pharaos verhärtet. Die blauen Verse sagen aus, dass der Pharao, dass es entweder, dass das Herz vom Pharao härter wird, also man könnte sagen, vielleicht in gewisser Weise passiv, aber auch da, wenn hier steht, deshalb blieb das Herz des Pharaos hart. Also wenn ihr sagen würdet, ich habe mit Daniel gesprochen, aber sein Herz blieb hart, ja. Muss man sagen, ja gut, wie viel ist da passiv, wie viel ist da aktiv? Könnten wir jetzt mal drüber diskutieren. Aber es ist eher passiv formuliert. Und dann gibt es aber auch Verse, doch der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal, wo der Pharao aktiv sein Herz verhärtet. Und dann gibt es die rot markierten Verse, wo steht, dass Gott derjenige war, der das Herz des Pharaos verhärtet hat. Und das, wir sehen hier ein Muster, wir sehen hier eine interessante Entwicklung, nur das wollte ich damit kurz aufzeigen. Am Anfang wird vor allem beschrieben, dass das Herz hart wurde oder dass das Herz hart blieb. Dann wird betont, dass der Pharao ganz bewusst selbst sein Herz verhärtet. Und abschließend wird gesagt, dass der Herr das Herz des Pharaos verhärtet. Der Pharao verschließt sich immer wieder bewusst und Gott bestätigt ihn schließlich in dieser Haltung. Und es zeigt uns, wohin das letztendlich führen kann, wenn wir unser Herz immer wieder und wieder verschließen. Gottes Gericht beginnt damit, dass der Mensch an seinem eigenen Widerstand festhält und Gott darauf eingeht, auf die schon selbst gewählte Härte. Und der Unterschied zwischen Mose und Pharao liegt nicht darin, dass der Pharao Fehler hatte und Mose nicht, sondern darin, wie sie auf Gottes Reden reagieren. Mose lernt sich Gott zu unterstellen und der Pharao weigert sich. Und das hat beides Konsequenzen, was uns zum zweiten Punkt bringt. Die Konsequenzen eines harten und eines weichen Herzens. Folie 6. In Sprüche 28, 14 heißt es, Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Also selig zu preisen, also das haben wir auch wieder eine Art Seligpreisung, ja, also eine Form der Seligpreisung. Glücklich zu preisen. Glücklich ist der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Und ihr wisst, glücklich heißt nicht nur, ich bin fröhlich, sondern die Bibel meint hier rundum. Rundum gut, rundum Wohlbefinden. All inclusive, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Und genau das sehen wir am Beispiel vom Pharao, das ein hartes Herz sowohl Konsequenzen für ihn persönlich hatte, also letztlich zu seiner Selbstzerstörung geführt hat. Er schadet sich damit am meisten selbst. Aber dass es auch Konsequenzen hatte für sein gesamtes Umfeld. Also in diesem Fall, weil er der Pharao ist, für das gesamte Volk. Wenn wir ein hartes Herz haben, dann geht es uns dadurch persönlich immer schlechter und schlechter. Es vergiftet unseren ganzen Körper, unsere Seele und unseren Geist. Ein hartes Herz, es verhindert, dass Gott unser Herz heilen kann und es verhindert, dass Gott uns Frieden schenken kann. Also mit Ströme des Friedens komm über mich. Wird es schwierig, wenn ich ein hartes Herz habe. Gott möchte uns berühren, aber er möchte seine Hand nicht so gern auf einen Kaktus legen. Es ist schwierig, das dann zu empfangen. Es blockiert uns davon, von dem Guten, was Gott tun möchte. Und natürlich hat ein hartes Herz auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen und unser Umfeld, oder? Das können wir uns vorstellen. Wir werden hart und unempathisch anderen Menschen gegenüber und im Gegenzug verschließen wir uns für andere Menschen, für das, was andere Menschen uns eigentlich geben möchten, für das, was andere Menschen in uns hineinlegen möchten, in uns hineinsprechen möchten. Auch dafür verschließen wir uns. Und beim Pharao hat es letztlich die heftige Auswirkungen, dass das ganze Volk zugrunde geht, die ganze Armee von ihm vernichtet wird und so weiter. Das ganze Volk leidet aufgrund von seiner Sturheit. Und mit jedem Verschließen und Ungehorsam Gott gegenüber gibt es weitere Konsequenzen. Es folgt Plage für Plage. Okay, wer jetzt vorher gehört hat, als ich über Sanftmut sprach, könnte jetzt sagen, wie passen nun die Plagen und das Gericht Gottes zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit gewaltfrei und Sanftmut, wenn es Gott uns so anders vorlebt. Die Bibel sagt uns, wir sollen das Schwert nicht nehmen, sagt Jesus, Petrus zum Beispiel. Aber Gott wird selbst für Gerechtigkeit sorgen und Gott wird entscheiden, wie er richtet. Gott, er sieht in jedes Herz. Und die Bibel sagt uns, er ist langsam zum Zorn. Wir haben hier die Situation, das Volk Israel wurde 200 Jahre lang versklavt und ausgebeutet. Und Gott sagt jetzt, es reicht. Es ist genug. Das Maß ist voll. Ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe das Schreien gehört. Und ich werde jetzt nicht länger zusehen. Ich werde dem Pharao meine Macht zeigen und ihm zeigen, dass ich der wahre Gott bin über Ägypten. Gott greift ein. Die Hunger nach Gerechtigkeit haben, sie sollen satt werden, weil Gott gerecht handeln wird, weil Gott Gerechtigkeit bringen wird. Und tatsächlich zeigen die Plagen auch Gottes Gnade und Gottes Geduld. So, ja, warum das denn? Wie denn das? Hey, Gott hätte mit dem Finger schnipsen können und hätte mit einem Schlag den Pharao oder das ganze Volk vernichten können. Er hätte mit einem Mal sofort das endgültige Gericht sprechen können. Das wäre möglich gewesen. Jetzt ist Schluss, mir reicht's, zack. Aber eben das tut Gott nicht, sondern stattdessen gibt er Plage für Plage. Und wir sehen das in der Bibel. Nach jeder Plage, durch jede Plage, gibt er dem Pharao die Chance, umzukehren. Nach jeder Plage gibt er dem Pharao die Möglichkeit, umzukehren. Sagt er, lass mein Volk jetzt ziehen. Nein, dann wird das Nächste kommen. Es ist deine Schuld, dein hartes Herz ist daran schuld. Jetzt gib endlich auf. Aber er bleibt hart und es hat Konsequenzen. Hätte der Pharao auf Gott gehört, ist die Frage, hätten dann die Plagen aufgehört? Ja, natürlich. Absolut. Bin ich hundertprozentig dieser Auffassung. Hätte er gehört, hätte es nicht 10 Plagen geben müssen. Hätte er nach der ersten Plage gehört, hätte er davor gehört. Und ich habe in der Vorbereitung, auch wenn es jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Exkurs ist, aber das hat mich so berührt und so bewegt in der Vorbereitung, ist mir das Beispiel hier, das Beispiel, und was das hier verdeutlicht, das Gegenbeispiel dazu aufgefallen aus der Bibel. Die Bibel, sie spricht über König Josia. Josia 600 Jahre später, okay? Und vor Josia regierte sein Großvater Manasse, einer der grausamsten und gottlosesten Könige Judas. Und sein Vater Amon war auch nicht viel besser. Sie bauten mitten, also Manasse baute mitten im Jerusalemer Tempel Altäre für fremde Götter und opferte sogar seine eigenen Kinder in okkulten Praktiken. Das Gesetzbuch Gottes, also die Tora, ging in diesem Chaos komplett verloren und wurde völlig vergessen. Hey, und Josia hätte doch absolut sagen können, mir ist nur Schlechtes in die Wiege gelegt. Meine Abstammung könnte nicht schlimmer sein. Bei dem Großvater, bei dem Vater, was soll aus meinem Leben noch entstehen? Was soll aus meinem Leben noch Gutes hervorgehen? Mit welchen Voraussetzungen starte ich hier? Er hätte allen Grund gehabt zu sagen, ich gebe auf, ich resigniere, was soll ich jetzt machen? Aber wenn aus einer ganzen Familie nur eine Person beginnt, Gott nachzufolgen, dann hat es enorme Auswirkungen. Dann hat es Auswirkungen auf die gesamte Familie. Wenn nur einer anfängt, wenn nur einer beginnt, Gott zu suchen. Folie 7, weil lesen wir das, ich fasse es zusammen. Josia, er wurde mit nur 8 Jahren König, und als er noch ein Junge war, da fing er an, nach Gott zu suchen. Nach dem Vater, nach dem Großvater, nach dem ganzen Okkultismus fing er an, nach Gott zu suchen. Mit 8 Jahren als Junge noch. Und dann beginnt er, ganz Juda und Jerusalem vom Götzendienst und vom Okkultismus zu reinigen. Und während der Renovierungsarbeiten des Tempels wird unter dem Schutt und unter dem Staub plötzlich was gefunden. Das Gesetzbuch des Herrn, die Tora. Also viele Ausleger sind sich einig, dass es wahrscheinlich das 5. Buch Mose, also das Deuteronomium war, wo es viel um die Gesetze geht. Und dann heißt es, Folie 8, als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Ein damaliges Zeichen, wenn du deine Kleider zerrissen hast, für tiefen Schmerz, für Entsetzen und Reue. Der Zorn des Herrn richtet sich gegen uns, sagt er, Josia, weil unsere Vorfahren dem Wort des Herrn nicht gehorcht haben und nicht nach dem handelten, was in diesem Buch geschrieben steht. So spricht der Herr dann durch den Priester, durch den Prophet. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, also Josia, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und weil du Buße getan hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich dich erhört, spricht der Herr. Das Unglück, das ich über diesen Ort bringen werde, wirst du nicht mehr sehen. Das Volk hatte über Jahrzehnte lang ein hartes Herz entwickelt, das unumkehrbar in die absolute Vollkatastrophe führte. Aber als Josia die Worte Gottes hört, da sucht er keine Ausreden. Da macht er keine Ausflüchte. Sagt er nicht, das ist doch nicht meine Schuld, mein Vater, mein Großvater, die sind dafür verantwortlich. Also ich bin hier sicherlich nicht das Problem. Nein, als er es hört, heißt es, anders als beim Pharao, da kommt Gottes Korrektur in massiver Art und Weise. Da, wo der Pharao auf Gottes Korrektur sagt Nein und sein Herz verhärtet, da wird das Herz von Josia durch Gottes Korrektur weich. Er nimmt Gottes Korrektur für sein Volk an und er bewirkt eine landesweite Reform. Auch wenn es jetzt viel Text ist, aber ich möchte es noch lesen, weil mich berührt es. Ich hoffe, mein Herz springt da auf euch über. Dann heißt es hier weiter, Folie 9. Da rief der König die Ältesten in Juda und Jerusalem zusammen. Dann zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und Leviten und dem ganzen Volk, vom wichtigsten Mann bis zum unbedeutendsten, hinauf zum Haus des Herrn. Dort las der König ihnen das ganze Buch des Bundes vor, das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Nachdem die Lesung beendet war, schloss er mit dem Herrn einen Bund und er schwor: Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Josia forderte das ganze Volk dazu auf, sich diesem Versprechen anzuschließen. Von da an hielten die Einwohner von Jerusalem sich an den Bund, den sie mit Gott, ihrer Vorfahren, geschlossen hatten. Was für ein König! Was für ein König! Vom ganzen Volk liest er vor und sagt, wir erneuern unseren Bund mit Gott. Stell dir das mal vor, das würde heute passieren. Das wird heutzutage passieren. Die regieren, würden so etwas machen, die würden so etwas tun und sagen, das, was wir bisher gelebt haben, es war nicht okay, es war nicht richtig, es war falsch, dass wir uns von diesem Gott abgewendet haben. Und jetzt wird es anders. Und wenn du Sehnsucht und Hunger danach hast, dann kann das zu zwei Dinge führen. Nämlich zum einen, dass du, also damit meine ich natürlich auch mich, dass wir anfangen, in unserem eigenen Herzen zu arbeiten, weil da muss es anfangen. Dass wir bei uns Korrektur zulassen. Und zum anderen, dass wir in die Fürbitte gehen, dass wir beten für unser Land, für unsere Regierung, dass so etwas passieren kann, dass Herzen weich werden. An diesem Beispiel sehen wir eindrucksvoll die Auswirkungen eines echten weichen Herzens. Und wie war es bei Mose? Jetzt noch kurz, ich habe jetzt das hier dem vorgezogen. Sein weiches Herz von Mose hat ebenfalls Auswirkungen auf sein Umfeld. Natürlich, er darf erleben, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit. Er wird Zeuge und Werkzeug in dem bis dahin größten Rettungsakt der Geschichte. Aber sein weiches Herz hatte auch ganz persönliche positive Konsequenzen für ihn selber. Mose entwickelt nach und nach eine ganz besondere, enge Nähe zu Gott. Folie 10. In 2. Mose 33, Vers 11 heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Zu diesem Zeitpunkt im Alten Testament durfte kein normaler Mensch Gott einfach so nahe kommen. Mose aber traf sich mit Gott in einem speziellen Zelt, im Zelt der Begegnung, was für ein wunderbarer Name. Und Gott, er sprach ganz direkt zu Mose, ohne Gleichnisse, ohne Geheimnisse, klar und offen, so wie zwei Freunde, gute Freunde, ganz ohne Geheimnisse und Furcht miteinander sprechen. So sprach Gott zu Mose. Und die Gegenwart Gottes, die Zeit im Zelt der Begegnung, die Freundschaft mit Gott hat Mose tiefgründig verändert. Das habe ich jetzt nicht auf Folie. In 4. Mose 12, Vers 3 heißt es, Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Was ist mit Jesus? Ich weiß nicht. Naja, vielleicht ausgenommen Jesus. Der im Zorn den ägyptischen Aufseher erschlagen hat, heißt es hier, es gab niemanden, der demütiger war als er, als Mose. Sein Herz hat sich verändert. Sein Herz ist weich geworden. Und das letzter Punkt. Ich hoffe, ihr konntet durch diese Predigt etwas lernen und für euch mitnehmen. Denn sie führen uns zum abschließenden Punkt. Wie reagiert mein Herz, wenn Gott zu mir redet? Und vielleicht habe ich gedacht, hilft uns dazu ein einfaches Beispiel, okay? Also, das ist ein ganz einfaches Rezept, nur zwei Zutaten, Kartoffel und Ei. Ganz leicht, ja? Okay, wir alle wissen, eine Kartoffel ist hart, okay? Keine Chance, ich kann da nichts formen, ich kann da nichts zerdrücken, eine Kartoffel ist hart. Und wir wissen alle, ein Ei ist weich, okay? Klar, flüssig, ja. Wenn ich jetzt aber Folgendes tue, ja, wenn ich jetzt das Ei und die Kartoffel, na, wie geht es auf? Will nicht? Jetzt. Wenn ich jetzt die Ei und die Kartoffel in kochendes Wasser lege, was passiert dann? Schwierige Frage. Wer weiß es? Genau. Das Ei wird hart und die Kartoffel wird weich. Hoffentlich. Gucken wir gleich, ja? Wenn wir das, warten wir kurz, bis das soweit ist. Aber es ist doch interessant, oder? Hey, wir legen beide in kochendes Wasser. Beide erleben doch dasselbe, oder? Beide erleben dieselbe Hitze. Doch trotzdem passiert etwas völlig Unterschiedliches. Beide erleben das Gleiche. Die äußeren Umstände sind dieselben. Der Unterschied aber liegt in dem, was im Inneren geschieht. Bei der Kartoffel und bei dem Ei. Das Ei ist eigentlich flüssig und beweglich. Aber durch den Einfluss von kochendem Wasser zieht es sich zusammen, es verliert seine Flexibilität und es verhärtet sich. Ja? So. Und die Kartoffel ist eigentlich fest und dickhäutig. Aber durch den Einfluss von dem kochenden Wasser, da gibt sie sozusagen nach. Sie gibt ihren Widerstand auf. Sie wird weich und sie lässt sich formen. So, jetzt gucken wir mal. Okay, ich habe das natürlich vorbereitet. Heiß? Wie hole ich das jetzt raus? Ich weiß, ich gieße es ab. Sabine, hast du schon Angst um den Teppichboden oder geht's noch? Tut gar nicht, das ist gut. Also, pass auf. So, ist immer noch heiß. Heiß. Also, Moment. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 10 Minuten. Eieiei. So, also, die entscheidende Frage ist hier natürlich im übertragenen Sinn, wie reagieren wir auf Gottes Wirken in unserem Leben? Wenn Gott anfängt zu wirken, wenn Gott anfängt zu handeln, Gott, die Bibel zeigt uns, dass wenn Gott versucht, das Herz eines Menschen zu erreichen, dass er da den ganzen Himmel bewegt, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um zu wirken, um zu bewegen, um zu machen. So wie eben dieses heiße, kochende Wasser. Und die Frage ist, was macht es mit uns? Wenn Gottes Geist an dein Herz klopft, wenn er dir etwas zeigen möchte, wenn er Korrektur in dein Leben hineinsprechen möchte, wirst du dann wie das Ei, ja, also verhärtest du dich im Stolz. Wir sehen das hier, ja. Oh, das ist richtig hart. Da geht gar nichts. Also es ist ein hartes Ei, ihr seht es. Okay, ich beiß jetzt nicht ab. Wer das nachher essen möchte, darf das gerne tun. Keine Lebensmittelverschwendung. Okay. Es ist hart. So. Oh. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Schüssel leer ist. Naja, habe ich nicht bedacht. So, wie kriege ich das jetzt raus? Die Kartoffel ist weich, glaubt ihr es mir? Nein, hol es raus. Ich kann es nicht rausholen. Danke, macht es. Also, ich brauche irgendein Tuch oder so. Naja, hätten wir es vorher mal geprobt oder konsequenter durchdacht. Aber das Bild ist klar. Danke. Ursula rettet mein Experiment. Danke. Okay. Also. Okay, es ist logisch, okay, und nachvollziehbar. Und die Kartoffel, sie wird weich und formbar, okay? Ich kann das jetzt zum Beispiel zu Kartoffelpuffern verarbeiten, kann das formen, wie ich will, oder ich kann daraus Kartoffelbrei machen oder was auch immer, okay? Also, wollen Sie sich überfrachten, ihr habt das Beispiel verstanden. Okay, und die Frage ist hier, wenn Gott, das Geist, an dein Herz klopft, wenn er dir etwas zeigen möchte, Korrektur in dein Leben spricht, wirst du dann wie das Ei, verhärtest du dich im Stolz und sagst, nein, 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 wie der Pharao, ich bleibe, wie ich bin, und wirst innerlich nur noch starrer und unzugänglicher, oder wirst du wie die Kartoffel? Lässt du dich demütig von Gottes Gegenwart erweichen? Wirst du beweglich und formbar in seiner Hand? Eine Korrektur durch Gottes Wort kann unseren Stolz verletzen oder sie kann uns demütig machen und sie kann echte Veränderungen in unserem Leben bewirken. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit Krisen in unserem Leben. Krisen können dazu führen, dass unser Herz verhärtet oder sie können uns näher zu Gott bringen. Eine Enttäuschung kann uns bitter machen oder wir können daran wachsen und lernen, Gott mehr zu vertrauen. Ein hartes Herz bleibt nicht ohne Folgen. Es entfernt sich immer weiter von Gott und es schadet dem gesamten Umfeld. Und ein weiches Herz dagegen wird von Gott geformt und wird von Gott gebraucht und es wird das gesamte Umfeld segnen. Folie 11, genau. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Gott sei Dank kann Gott Herzen verändern. Gott sei Dank ist es möglich. Gott sei Dank kann Gott Zustände verändern. Aber das kann nur geschehen, wenn wir es zulassen. Ich habe euch letzte Woche das kurz erzählt vom Royal Ranger Camp, für die, die nicht da waren. Vor dem Camp haben sich zwei Jungs geprügelt, sodass der eine nicht aufs Camp mitgehen wollte. Und auf dem Camp haben sie sich versöhnt. Und dann kamen sie beide gemeinsam beim Gebetsaufruf nach vorne und haben zusammen als Freunde ihr Leben Jesus gegeben. Und so eine Herzensveränderung kann Gott bewirken. Gott kann aus einem harten Herz ein weiches Herz machen. Aber nur dann, wenn wir das zulassen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wir müssen es zulassen. Wir entscheiden, wie wir auf das Wirken von Gott reagieren. Ich habe jetzt zum Abschluss der Predigt noch eine Folie mit Reflexionsfragen. Erschreckt nicht, die sind relativ umfangreich. Wir werden jetzt 5 Minuten uns Zeit nehmen in der Stille, wo ihr das gleich für euch einfach durchlesen könnt und dann könnt ihr Gott darauf eine Antwort geben. Das soll jetzt erstmal nur so ein Anstoß sein. Ihr könnt es natürlich gerne mitnehmen nach Hause in eure stille Zeit und es dort nochmal mehr vertiefen. Wäre es jetzt schlecht lesen kann, ich schicke euch das gleich vielleicht noch in die Infogruppe und dann nehmen wir uns einfach ein paar Minuten Zeit, darauf zu reagieren, auf die Reflexionsfragen, um das einfach ganz persönlich zu machen. Und dann werden wir ein Lied singen und nach dem Lied möchte ich noch ein Fürbitte-Gebet sprechen.